ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen und heute geht es um das Magnificat von Johann Sebastian Bach mit seinen weihnachtlichen Einlagesätzen. Das war der Eingangschor des Magnificats von Bach und diesem Stück haben wir uns ja bereits vor 3 Jahren hier im Podcast mal gewidmet und natürlich wiederholen wir uns auch nicht, das ist ja nicht unsere Art, sondern wir wollen das Stück heute mal ganz bewusst in seiner Erstfassung betrachten, denn da ist es untrennbar mit Weihnachten verbunden und auch ergänzt durch 4 zusätzliche Weihnachtslieder. Aber zuerst mal, Michael, wie sieht es mit den Quellen und damit mit der Entstehungsgeschichte dieses Magnificats aus? Wann ist es erstmals aufgeführt worden?
Ja, lieber Bernhard, du gehst hier gleich voll rein mit der Gretchenfrage, die wir in Bach-Forschung seit Jahrzehnten eifrig diskutieren. Also wir haben eine autographe Partitur und wir sind uns alle einig, dass die im Jahr 1723 von Bach niedergeschrieben wurde, als er Thomaskantor war und natürlich auch irgendwie der Gründe vieler hatte, den Lobgesang der Maria, also das Magnificat, einfach mal zu musizieren, nämlich an den 3 Marienfesten, die von der lutherischen Kirche gefeiert wurden, oder eben an den 3 Hochfesten, also Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Das sind so die typischen Magnificat-Termine. Und die Diskussion, die wir haben, ist diejenige, ist es uraufgeführt worden zum Weihnachtsfest? Würde deshalb passen, weil Bach zusätzlich eben 4 weihnachtliche Einlagesätze notiert hat. Die Frage ist aber, ob in diesem Augenblick oder im Nachgang. Oder aber, ob Bach das Stück schon komponiert hat in seinen ersten Wochen als Thomaskantor, weil das erste Marienfest, was er in Leipzig erlebt hat, war am 2. Juli, Maria Heimsuchung. Andreas Glöckner hat da einen großen Aufsatz geschrieben, wo er plädiert, das ist der eigentliche Termin gewesen und Weihnachten dann Wiederaufführung und da sind erst die weihnachtlichen Einlagesätze dazugekommen. Es ist schwer, das zu entscheiden. Sagen wir mal so, wenn er es wirklich für den 2. Juli komponiert hat, dann Hut ab. Denn in den ersten Wochen hat er sich schon viel Arbeit gemacht. Ich meine, die ersten 2 großen Kantaten, die er aufgeführt hat, 35 Minuten lange Stücke. Mhm. 3. Sonntag nach Trinitatis kam dann die Bekümmerniskantate, da lebte er sozusagen aus dem Koffer. Das war ja ein älteres Weimarer Stück, aber die weiteren Stücke sind auch Neukompositionen. Da gab es ja auch noch den Johannistag, hat er alles schön irgendwie bespielt. Die Partitur ist auch relativ flüchtig notiert. Auf der anderen Seite, es ist so ein Meisterwerk und ein so elaboriertes Stück. Mir würde es natürlich auch einleuchten, dass er am ersten Weihnachtsfeiertag den Leipzigern was ganz Besonderes liefern wollte. Wir wissen, welche Kantate er da aufgeführt hat als Hauptmusik. Und das war Christen ätzet diesen Tag. Also die große Weimarer Kantate, die musste er nicht neu komponieren. Und er hatte ja 4 Wochen vorher in der Adventszeit frei, weil es da ja keine reguläre Kirchenmusik gab. Also anders als in den übrigen Zeiten des Jahres konnte er da eben sich sehr auf die Festtage vorbereiten. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn das Stück erst im Dezember seine Uraufführung erfahren hat. Wie dem aber auch sei, also ob Weihnachten oder eben Maria Heimsuchung, Es bleibt einfach mal Bachs Magnifikat und das Magnifikat schlechthin.
Und in jedem Fall können wir festhalten, es ist eine Einstandsmusik, gleichgültig ob im Juli ja. oder Weihnachten. Es ist in jedem Fall das erste Mal, dass Bach das jeweilige Fest in Leipzig begangen hat. Und im ersten Jahr ist man ja immer noch sehr in Beobachtung, wie das alles so ja. funktioniert über das Kirchenjahr hinweg. Also Einstandsmusik, jetzt fragen wir doch mal genau nach der Besetzung, denn die ist hier auch wirklich besonders, schon im Chor fängt es ja an.
Ja, also ganz groß. Chor ist fünfstimmig.
Was sonst nie in Kantaten der Fall ist.
Ja, und fünfstimmig wird er deshalb, weil er eine alte Praxis aufgreift. Zwei Soprane. Also zwei Soprane, Alt, Tenor, Bass. Ansonsten großes Festorchester. Das heißt, wir haben drei Trompeten, wir haben zwei Oboen, wir haben die Blockflöte, wir haben natürlich auch die Pauken und den Streichersatz. Also im Grunde genommen alles, was geht. Und soweit dennoch so normal, weil man eben auch sagen muss, gerade beim Vertonen des Magnificat, das wusste auch Bach, ist er vergleichbar. Denn diesen Text hatten auch seine Vorgänger um Thomas Cantorat natürlich in Musik gesetzt. Wir haben von Johann Kuhnau, seinem unmittelbaren Vorgänger, ein Magnificat in C-Dur. Das hat nahezu die gleiche Besetzung. Also eigentlich kann man zumindest, was die Instrumente betrifft, das wirklich übereinander legen. Auch die Einteilung der Sätze ganz ähnlich. Und ich bin mir aber sicher, spätestens in dem Augenblick, wo da die Stadtpfeifer die Noten aufs Pult kriegten, also sozusagen das Magnificat vom neuen Chef und die ersten Töne gespielt haben, da werden sich mindestens die Blechbläser ziemlich verwundert und fragend angeschaut haben. Denn bei Kuhnau machen die Sound, setzen die Akkorde, ja, Power. Bei Bach tragen sie alle gleichermaßen zur kompositorischen Substanz bei, müssen also auch die Themen, die die Sänger in den fugenartigen Sätzen singen, auch übernehmen. Und da werden sie alle gemerkt haben, hier hat ein neues Zeitalter begonnen. Unfassbar schwer.
Das ist ja immer interessant, wie man das Magnificat aufteilt. Es gibt ja unglaublich viele Kompositionen. Ich denke auch, das Magnificat ist der meist vertonte biblische Text aus dem Neuen Testament zumindest, weil er immer für die Vesper gebraucht wurde von allen Konfessionen.
Ist ja ein Lobgesang. Und schon die Maria hat ihn ja angelegt. Ne? Also es gibt ja nicht so viele Lobgesänge. Drei sind es so genau
nur
genommen.
Drei.
Ne?
Ja.
Ja. Also Zacharias singt
Zacharias ist Benediktus und dann gibt es das Nunc Dimittis, was der Simeon. Alles der im Lukas-Evangelium und alles im Grunde auch praktisch angelehnt an die Tradition der Psalmen, also die ja sowieso gesungen wurden. Ja. Aber wie teilt es Bach auf?
Er teilt es in 12 Teile. Also wir haben 5 Chöre und 7 solistische Formen. Das können Arien sein, Duette oder auch ein Terzett. Also eine große Kleinteiligkeit, aber jeder dieser kleinen Sätze, und klein heißt dann irgendwas zwischen 1,5 und 4 Minuten, hat es in sich und ist auf seine Weise ganz besonders.
Und nun, ich würde sagen, bevor wir über die Weihnachtszeit sprechen, hören wir uns doch noch mal ein Stück Eingangschor weiter an, weil wir hier so gerade geschwärmt haben.
Und die Armbläser, ich sag's noch mal, die müssen genauso all die Melodien blasen, die die Sänger singen müssen.
Eingangschor des Magnificats von Bach und zwar in der Version von 1723 in S-Dur. Das wird wichtig, denn später hat Bach dieses Werk nochmal umgeschrieben und dann nach D-Dur versetzt, also einen Halbton tiefer. Die Erstfassung, die wir heute hier besprechen mit den weihnachtlichen Einlagesätzen, ist also die S-Dur-Variante, die heute ziemlich selten gespielt wird. Aber wollen wir mal auf diese weihnachtlichen Einlagesätze kommen. Das ist doch im Grunde nicht etwas, was Bach erfunden hat.
Ja, also die gibt es an 4 Stellen. Wir kommen ja dann noch im Einzelnen zu den Sätzen. Und es ist etwas, wo Bach ganz offensichtlich eine Leipziger Tradition aufgreift. Wir haben nämlich von Johann Kuhnau die gleichen Texte ebenfalls, in seinem Fall noch viel farblicher vertont, weil da die Instrumente auch noch obligate Rollen haben. Das ist jetzt ja bei Bach nicht der Fall. Aber es sind die gleichen Texte und die unterbrechen praktisch an 4 Stellen den Ablauf des Magnificats und sind aber ganz klar auf Weihnachten angelegt. Das geht eben los mit vom Himmel hoch, da komme ich her. Und ich frage mich so ein bisschen, also die Praxis scheint zurückzugehen, wahrscheinlich bis Calvisius, also das war der Thomaskantor von den 1590er Jahren bis 1615. Wahrscheinlich ist es wirklich eine Tradition gewesen, im Gottesdienst am 25. Dezember diese Sätze irgendwie zu integrieren in die Kirchenmusik. Ob das vielleicht auch ein Spiel mit dem Raum gewesen ist, könnte man drüber nachdenken. Also was mich sehr beschäftigt, ich weiß nicht, Bernhard, ich glaube, wir hatten es beim Weihnachtsoratorium schon mal kurz erwähnt. Da gibt es ja die berühmte Echo-Arie, ja, wo einfach dieser zweite Sopran im Grunde so eine Art Echo imitiert und den stellt man heutzutage dann immer ein bisschen weg vom Chor und alle fragen sich dann immer in der Kirche, wo kommt jetzt eigentlich der Klang her? Es gibt in der Thomaskirche ja einen ganz besonderen Ort, den man da auf dem Zettel haben muss für solche Klangexperimente. Wenn man in der Thomaskirche steht und in Richtung Altarraum vorgeht, kurz vor Ende des Hauptkirchenschiffs, oben in diesem wunderbaren Himmel, ist eine Sonne. Die hat so richtig Strahlen und zwischen den Strahlen geht es direkt in den Dachstuhl. Und diese Sonne scheint eine Rolle für die Kirchenmusik gespielt zu haben. Ich bin mal auf einen Eintrag in den Kirchenrechnungen der Thomaskirche aus den 1660er Jahren gestoßen. Da wurde einem Leipziger Tischler ein ziemlich hoher Betrag, ich glaube um die 50 oder 60 Taler gezahlt, für ein Gehäuse, so der Kantor Knüpfer, zur Kirchenmusik benötigt, an der Sonne angebracht. Und das kann ja schlechterdings nicht unter der Sonne gewesen sein, dann würde man nämlich von unten die Sonne nicht mehr sehen, sondern wahrscheinlich im Dachstuhl. Und ich kann das nur so deuten, dass dort eben wie so eine Art Podest gebaut wurde, damit man sich in den Dachstuhl stellen konnte, um durch die Strahlen hinunter ins Kirchengebäude zu singen oder zu musizieren. Und da stelle ich mir schon mal die Echo-Arie, also den zweiten Sopran beim Echo vor. Aber vom Himmel hoch, da komme ich her. Jetzt stell dir mal vor, dieser Sound kommt oben vom Kirchendach gewissermaßen und man kann es nicht so richtig lokalisieren. Würde mich überhaupt nicht wundern. Ist ganz interessant. Ich hatte das jetzt mal dem Thomas Kantor Reitze erzählt. Der war ganz neugierig und hatte überlegt, ob man das jetzt nicht auch mal beim Weihnachtsoratorium wieder ausprobieren könnte. Das Problem ist nur, im Augenblick ist dort kein so richtiges Gehäuse mehr und man müsste wahrscheinlich die Leute irgendwie mit einem Seil absichern, wenn sie dort singen wollen. Ich plädiere sehr, irgendwie das wieder herzustellen, weil ich glaube, das ist ein toller klanglicher Effekt und vielleicht hat man da ja sogar auch einen kleinen Chor hingestellt. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, ganz in der Nähe ist das Schwalbennest, also diese zusätzliche Empore vor der Vierung, also da oben, wo jetzt das große Kruzifix hängt, also noch vor dem Altarraum. Da war eine Empore mit einer Orgel, das sogenannte Schwalbennest. Luftlinie von der Sonne, würde ich mal sagen, 6 Meter oder so. Vielleicht teilweise Musiker dort, teilweise durch die Sonne durchsingt. Würde mich überhaupt nicht wundern.
Das würde auch unterstreichen, dass diese Einlagesätze nicht mit großem Orchester musiziert werden, sondern allenfalls mit einer Continuo-Stimme versehen sind. Und die kann man ja irgendwie auch nur mit einem Cello spielen oder nur mit einer Laute spielen. Ja. Oder. Wir kommen gleich auf diese Einlagesätze, wollen die auch einzeln besprechen, heute in dieser Folge natürlich. Zuvor habe ich mir aber gedacht, wollen wir mal auf die Änderungen eingehen, die es gibt zwischen dem S-Dur-Magnifikat, also der Erstfassung, die wir heute besprechen, und der bekannten D-Dur-Fassung. Also, ich habe ja schon gesagt, wir haben schon einen Podcast gemacht über das Magnifikat und es gibt aber da immer so ein paar kleine Änderungen in einigen Sätzen und das ist immer wieder auch so ein Einblick in die Komponierwerkstatt von Bach, die ganz interessant ist. Also, schauen wir mal auf die Arie Quia Respexit. Was hat sich da verändert?
Naja, ursprünglich war es eine normale Oboe als Soloinstrument. Jetzt ist die Oboe d'amore in der späteren Fassung. Das ist schon ein sehr unterschiedlicher Klangeindruck. Auch S-Dur und D-Dur macht einen Riesenunterschied, also namentlich bei den Bläsern. Das S-Dur ist die wesentlich schwerer zu spielende Tonart, speziell dann auch für die Blechbläser. Man merkt auch, das ist jetzt, glaube ich, in dem Satz jetzt hier nicht so sehr der Fall, aber dass doch Bach an einigen Stellen dann auch mal noch später oktaviert, dass er einfach irgendwie die Lagen anpasst. Weil, das muss man wirklich sagen, das Magnificat gehört zu den schwersten Vokalstücken, die Bach komponiert hat. Und er hat ja, bin ich mir ganz sicher, die Musiker an die Grenzen gebracht und einige vielleicht auch darüber hinaus.
Besonders interessant finde ich die Veränderung in der Altarie Esurientis im Plevit Bonis. Da wechselt Bach über die Zeit hinweg die Flötenart.
Genau, also 1723 Blockflöten. Ja, und dann eben 10 Jahre später, spätestens, werden daraus 2 Traversflöten. Sehr unterschiedlicher Klang, aber das passt total ins Bild, weil wir müssen uns mal Folgendes klar machen. Also die Traversflöte ist nicht von Anfang an da bei Bach. Die taucht das erste Mal auf Ende des ersten Jahrgangs, als Bach da diese Köthner-Serenaden umwandelt in Pfingstmusiken. Da nutzt er sie und dann eigentlich an, sagen wir mal, grundständig für Leipziger Kirchenmusik komponierten Werken erst mitten im zweiten Jahrgang. 9. Sonntag nach Trinitatis, glaube ich. Was frage ich nach der Welt? Diese Kantate, die den Luxus anprangert, die ist ja eigentlich in einem Satz ein verkapptes Traversflötenkonzert. Ist vielleicht kein Zufall. Das ist ja wirklich ein ganz modernes Instrument zu dieser Zeit, was vielleicht auch für Galanterie, auch für barocken Prunk und Luxus stand. Vorher nicht. Also deswegen ist es überhaupt kein Zufall, dass es beim Magnificat noch nicht auftaucht.
Das ist interessant insofern, weil der Ausdruck schon ein anderer ist. Also mit der Blockflöte, absolut, dieser viel wärmere Klang und die Traversflöte, die vielleicht auch ein bisschen offensiver spielt und auch für anderen Ausdruck steht. Ich schlage vor, wir holen mal den Vergleich. Erst die Blockflötenfassung, die ältere, und dann die Traversflötenfassung. Ja, also Esurientes implevit bonis, die Altarie. Ansonsten gleich in beiden Fassungen, aber eben die Instrumente, die Flötenarten unterscheiden sich. Und noch auf eine dritte Veränderung möchten wir hinweisen, und zwar auf das Terzett, Suscepit Israel. Das ist ganz interessant, wie er da mit dem Cantus Firmus umgeht, der im Hintergrund erscheint.
Ja, also das ist ja dieser berühmte Tonus Peregrinus, der da hineingespielt wird.
Also praktisch der Psalmton.
Ja, ganz, ganz bekannte Kirchenmelodie. Und in der Urfassung lässt er diesen Cantus Firmus ganz exponiert von einer Trompete spielen. Aber das ist natürlich auch risikovoll. Wenn das schief geht und kiekst, klingt nicht so besonders gut an. Und in der späteren Fassung überträgt er das zwei Oboen. Dadurch wird es nicht lauter, aber es wird irgendwie, finde ich, lieblicher und vielleicht auch ein bisschen risikofreier in der Aufführung. Ja, also die Lage war auch für die Trompete durchaus so, dass...
Ambitioniert.
Danke.
Ja, ja. Und zwei Oboen unisono ist ja der sogenannte Mikrofoneffekt, den er häufiger anwendet, auch mit Flöten gerne, um einfach die Kirche ein bisschen mehr zu füllen. Und ja, zwei Oboen können fast...
Der Bach wird natürlich auch seine Erfahrungen gemacht haben und gesammelt haben in den beiden Kirchen. Ja, wir müssen uns ja auch mal klar machen, wir haben bislang nur von der Thomaskirche gesprochen. Ja. Aber wenn das Festtagsmusiken waren, ja, die Magnifikatsaufführung, kam es immer in beiden Kirchen, also in Thomas und Nikolai.
Jetzt wollen wir uns aber mal die weihnachtlichen Einlagesätze etwas näher betrachten. Wie ordnet er die denn an? An welchen Stellen kommen die? Und dann wollen wir sie mal einzeln durchgehen.
Ja, also dann fangen wir erstmal mit dem vielleicht offensiv weihnachtlichsten von allen an. Das ist auch der erste Einlagesatz. Direkt nach Satz Nummer 2, et exultavit. Und dann natürlich logischerweise vor Nummer 3, quia respexit. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Also eigentlich das berühmteste Luther-Weihnachtslied. Ja? In einem motettischen Satz, und zwar wie aus dem Schulbuch. Also wir haben einen vierstimmigen Chorsatz. Der Sopran singt den Cantus Firmus, also in großen Notenwerten die uns allen bekannte Choralmelodie. Aber das Ganze wird schon vorimitiert durch die drei anderen Stimmen, die kleine Motive singen, die im Grunde genommen aus dem Kopfmotiv des Chorals abgeleitet sind. Ja, also so Diminutionen, würde man sagen. Und das Ganze läuft bei uns im Podcast gerne immer unter dem Begriff motettisches Gewusel und oben drüber der Cantus Firmus. Bitte sehr.
Thank you.
So weit vom Himmel hoch, da komme ich her, mit motettischem Gewusel, immer wieder schön dieser Begriff. Dann kommt die Einlage Nummer 2.
Ja, nach Nummer 5, Quia fecit, und vor Et misericordia, ein Satz: Freut euch und jubiliert. Jetzt geteilter Sopran, Alttenor, Bass, also fünfstimmiger Chorsatz, sehr polyphon, sehr kleingliedrig. Mhm. Wenn man sich fragt, wo das Ganze herkommt, stellt man fest, der Text kursiert um 1570, aber so richtig nachgewiesen ist er durch die Verwendung bei Setus Calvisus, dem Leipziger Thomaskantor, in seinem Kantional. Ja, und später dann eben auch Kuhner aufgegriffen. Ich denke, der Calvisus wird diese Tradition begründet haben und auf den wird sich's berufen. Es ist nicht mit einer bestimmten Melodie verbunden. Also Bach macht hier wirklich einen polyphon, sehr kleingliedrigen, sehr stark in den Stimmen arbeitenden Gesang daraus.
Also das ist jetzt wirklich eine genuine Leipziger Musik.
Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Freut euch und jubiliert. Das war also Einlagesatz Nummer 2. Beim dritten wechselt dann Bach in die lateinische Sprache.
Genau, und zwar der Text, der am Weihnachtsfest sein muss. Gloria in excelsis Deo, also der Gesang der Engel, den ja auch die Hirten auf dem Felde gehört haben. Der kommt nach Fecit Potentiam, also Satz 7 des Magnifikats, und vor Deposuit. Und was ich bemerkenswert finde, also der erste Einlagesatz vom Himmel hoch vierstimmig, der zweite Einlagesatz freut euch und jubiliert fünfstimmig, jetzt Gloria in excelsis Deo sechsstimmig. Und jetzt fragst du mich, Bernhard, wo kommt die sechste Stimme her, wenn wir nur zwei Soprane, Alttenor, Bass haben? Mhm. Ja, es gibt noch eine obendrauf, und zwar die erste Violine. Die setzt dem Ganzen ein Krönchen auf. Es ist auch ein sehr, sehr polyphoner Satz und ein sehr, ja, festlicher.
Thank you.
mit Violinenzusatz, also doch ein obligates Instrument, aber das einzige in diesen vier Einlagechören, denn der vierte hat wieder eine ganz andere Besetzung.
Ja, und das ist jetzt die große Überraschung, also nicht siebenstimmig, weil es ja die logische Fortsetzung gewesen wäre. Virga Jesse Floruit wird gesungen nach Satz Nummer 9, Es Orientes, Sopran 1 und Bass, also ein Duett und Basso Continuo, und das ist eigentlich eine richtige Arie. Hat ein Continuo-Vorspiel und dann arbeiten die beiden sich an dieser wirklich sehr diffizilen, koloratorenreichen Thematik ab. Und arienhaft insofern auch, Bach hat das Stück später wiederverwendet in seiner Kantate Unser Mund sei voll Lachens, auf den ersten Weihnachtsfeiertag 1725 komponiert. Da taucht es als Duett auf.
Ja, wo kommt dieser Text her? Ist das auch eine Leipziger Tradition? Oder
also ja, weil tatsächlich auch wieder Calvisius in seinem Kantional da auch etwas anbietet. Ja, also das gehört sozusagen zum musikalischen Leipziger Weihnachtsbesteck. Aber wenn wir jetzt mal den Wurzeln dieses Textes auf die Spur kommen, dann landen wir bei Jesaja 11, Vers 1. Da heißt es, aus den Wurzeln Isais wächst ein Reis hervor. Das klingt uns ein bisschen bekannt, weil nämlich es ist ein Ros oder Reis vielmehr entsprungen, also das berühmte Weihnachtslied eben genau darauf anspielt. Und Virga Jesse Floruit ist sozusagen die lateinische Fassung des Ganzen.
Also wirklich auch genuin etwas Weihnachtliches, und das wird hier in Duettform dargeboten mit Continuo. Wir hören ein Stückchen. Also Virga Jesse Floruit, das war der vierte Einlagesatz. Und Michael, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was wir vorhin erzählt haben und was du erzählt hast über die Sonne. Wenn ich mir das vorstelle, das ist natürlich jetzt wirklich, du hast keinen Beleg dafür, aber es ist trotzdem ein toller Gedanke, dass man die Stücke noch viel mehr absetzt, auch von der liturgischen Form des Magnifikats, indem man sie irgendwo anders postiert. Rein praktisch, würde denn das funktionieren? Wir haben jetzt die ganzen Besetzungen eben durchgekaut, also es gibt ja nur eine Violine mal extra und ein bisschen Continuo. Würde das funktionieren, so weit weg? Die bräuchten ja auch jemand, der das vielleicht irgendwie in Gang setzt, diese Musik.
Der Vorteil hier ist ja gegenüber, sagen wir mal, zweiter Chor Matthäus Passion oder so. Da müssten ja alle miteinander auch irgendwann mal musizieren. Das ist ja nicht der Fall. Sondern diese vier weihnachtlichen Einlagesätze werden aufgeführt, ohne dass sie in irgendeiner Form die Noten, die im Magnificat erklingen, beeinflussen. Ja, und ich würde auch jetzt mal sagen, so super anspruchsvoll diese vier, fünf, sechs oder dreistimmigen Sätze zusammenzuhalten, ist es nicht. Also da brauchst du nicht zwingend einen Aufführungsleiter. Und deswegen kann ich mir das sehr wohl vorstellen, dass die an einer anderen Stelle positioniert wurden. Also sei es wirklich oberhalb der Sonne im Dachboden oder eben auf der Schwalbennestempore. Ich bin mir ganz sicher, dass wir immer noch unterschätzen, wie beweglich vielleicht Musiker damals gewesen sind. Dem Bach sagt man ja auch nach, dass er extrem gutes Gespür hatte für akustische Möglichkeiten an Aufführungsorten. Ja. Und ich bin mir sicher, gerade bei solchen dialogischen Strukturen, und irgendwo ist das ja hier ein Dialog, auch bei Doppelchörigkeit oder so, dass es Möglichkeiten gab, jenseits der klassischen Musikerempuren rechts und links von der Orgel oder unterhalb der Orgel, in der Nikolaikirche ist ja sogar noch ein bisschen schwieriger, da ist ja eigentlich die Musikerempore in der Mitte an der Westseite, die Orgel ist südlich davon, dass man da durchaus mal kreative Aufstellungsmöglichkeiten probiert hat. Und wie gesagt, wir haben den Beleg, dass Kantor Knüpfer verdammt viel Geld in die Hand nimmt, um dort oben bei der Sonne ein Gehäuse vom Tischler bauen zu lassen für die Kirchenmusik. Und das ist einfach mal eine Ansage. Dann muss es auch genutzt worden sein.
Das klingt in jedem Fall als akustisch etwas ganz Besonderes, und ich habe große Sympathie für diesen Gedanken und könnte mir also auch vorstellen, dass man das heute auch irgendwie versucht mal zu imitieren. Nicht unbedingt mit der Sonne vielleicht, aber dass man es auch in einer anderen Kirche eben diese Einlagesätze nicht direkt aus dem Chor setzt, sondern mit einem extra Ensemble weit entfernt. Wäre zumindest ein Vorschlag, den wir hier zu Weihnachten unterbreiten im Podcast Nummer 299. Das sage ich ein paar Mal heute. Eine Schlussfrage, Michael, noch zum Magnificat. Und zwar jetzt allgemein zu beiden Fassungen. Du hattest das ja auch gesagt, in der lutherischen Liturgie ist das Standard gewesen zur Vesper an hohen Feiertagen in lateinischer Sprache. Warum gibt es dann eigentlich nur ein Magnificat von Bach? Er hätte auch 10 komponieren können.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde erst mal sagen, auch von Kuhnau haben wir nur eins. Hm. Und dasjenige von Bach, finde ich, ist so anspruchsvoll, dass es locker gereicht hat, 3, 4, 5 Generationen von Thomanern, die es unter Bach gab, zu beschäftigen. Und es beschäftigt uns ja bis heute. Und ich bin mir auch sicher, die Stadtpfeifer damals sind nicht fertig geworden mit Üben. Insofern überrascht mich das jetzt gar nicht so. Zugleich müssen wir relativieren. Tatsächlich gab es in Bachs Notenbibliothek mehrere Magnificat-Vertonungen, aber die waren dann eben nicht von ihm selber. Also wir wissen zum Beispiel, dass er ein ganz, ganz auch groß besetztes, prächtiges Magnificat, BWV Anhang 30, war mal die Nummer, in seiner Bibliothek hatte, was definitiv nicht von ihm war. Es war lange Zeit anonym. Inzwischen hat, glaube ich, Peter Wollny herausgefunden, dass es von einem gewissen Pietro Torri stammt. Mhm. Das Stück scheint auch mehrfach aufgeführt worden zu sein. Es gibt ein Caldara Magnificat in seiner Notenbibliothek und, und. Mhm. Also wir müssen wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass die Leipziger irgendwann dann mal gesagt haben, oh, jetzt schon wieder dem sein Magnificat. Das zieht sich immer so und die Stimmen gehen so durcheinander. Er hatte eine gewisse Wahlmöglichkeit.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.